Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Hallo und guten Tag bei Radio Prag International. Am Mikrofon begrüßt Sie Markéta Kachlíková. Wir blicken heute im Tagesecho nach Prag, wo ein neues medizinisches Großprojekt feierlich eröffnet wurde. Und wir schauen auf den tschechischen Schienenverkehr, bei dem die Digitalisierung traditionelle Berufe ablöst. Außerdem reisen wir weit zurück in die Geschichte der Archäologie. Bleiben Sie also dran, zuerst aber das Neueste aus Tschechien.
Die Nachrichten.
Der tschechische Außenminister Petr Mazinka hat am Donnerstag auf dem Prager Außenministerium beim Wirtschafts- und Umweltforum der OSZE eine Rede gehalten. Das Ministerium stellte seine Ansprache der Presseagentur ČTK zur Verfügung. Mazinka erklärte, die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa müsse sich auf die Sicherheitsherausforderungen der Zukunft vorbereiten, vor allem auf jene, die mit den neuen Technologien verbunden sind. Laut dem Außenminister muss die OSZE in der Lage sein, auf aktuelle Krisen zu reagieren und zugleich die Trends verstehen, die den Sicherheitsbereich in 10 oder 20 Jahren prägen werden. Mazinka wandte sich auch an Vertreter Russlands. Er betonte unter anderem, dass Grundprinzipien, auf denen die OSZE aufgebaut worden sei, verletzt worden seien. Die OSZE wurde 1975 gegründet, um den Dialog zwischen Ost und West zu fördern. Sie hat inzwischen 57 Mitgliedstaaten, einschließlich Russlands. Die Václav Havel Bibliothek wird den neuen Namen die erste Präsidentenbibliothek annehmen, um dem Wunsch der Witwe des ehemaligen Präsidenten Dagmar Havlová zu entsprechen. Dies teilte der Chef des Verwaltungsrates der Bibliothek David Duschek am Donnerstag der Presseagentur ČTK. Die Institution darf Havels Namen nicht mehr verwenden, da sie nicht mehr über Havlovas Zustimmung dazu verfügt. Von Montag, 14. September, berief die Bibliothek eine Pressekonferenz ein. Havlová gründete die Bibliothek gemeinsam mit Karel Schwarzenberg und dem Soziologen Miloslav Petrusek, nachdem Havel vom Präsidentenamt ausgeschieden war. Der Anstieg der Verbraucherpreise in der Tschechischen Republik hat sich im August im Jahresvergleich auf 1,9% beschleunigt, nach 1,7% im Juli. Im Monatsvergleich stiegen die Preise um 0,3%. Das tschechische Statistikamt hat seine vorläufige Schätzung von vergangener Woche am Donnerstag bestätigt. Am stärksten stiegen die Treibstoffpreise, während die Lebensmittelpreise sanken. So waren beispielsweise haltbare Milch- und Schweinefleisch im Jahresvergleich ein Viertel billiger, Butter sogar zwei Fünftel. An mehreren Orten in Prag beginnt am Donnerstag die 13. Auflage von Czech Design Week. Der Hauptausstellungsort ist die Galerie Mánes, gefolgt vom Haus zum Goldenen Ring in der Straße Týnská, der Villa Rothmeier im Stadtteil Třešovice und im Prager Stadtmuseum. Das Festival präsentiert erneut das Projekt New Generation, das im Hauptgebäude des Stadtmuseums zu sehen ist. Die Modeschau Wear Next findet am Freitag, dem 11. September, in den Räumlichkeiten von Smíchov Office statt. Am Sonntag, dem 13. September, werden die Czech Design Award verliehen. Die Tschechische Philharmonie tritt am Donnerstag beim Festival Dvořákova Praha auf. Auf dem Programm steht die Konzertouvertüre Karneval von Antonín Dvořák, das Klavierkonzert G-Dur von Maurice Ravel und drei symphonische Dichtungen aus dem Zyklus Mein Vaterland von Bedřich Smetana. Mit dem Orchester spielt der südkoreanische Pianist Yuan Chan Lim. Die Philharmoniker spielen unter der Leitung ihres Chefdirigenten Semyon Bičkov. Das 19. Musikfestival Dvořákova Praha findet noch bis zum 23. September statt. Die tschechische Tennisspielerin Kateřina Siňáková hat mit der US-Amerikanerin Taylor Townsend bei den US Open das Finale im Doppel erreicht. Im Halbfinale setzen sie sich gegen das russisch-belgische Duo Diana Schneider und Elise Mertens mit 6:0 und 7:6. Im Finale treffen Siňáková und Townsend am Freitag auf die US-Amerikaner Erbyn Montgomery und Ashlyn Krüger. Die 30-jährige Tschechin hat die Chance, ihren 12. Grand-Slam-Titel im Damendoppel zu gewinnen. Zum Abschluss noch ein Blick auf das Wetter. In Tschechien ist es am Freitag zunächst überwiegend bewölkt, wobei in der südöstlichen Landeshälfte zeitweise Regen fällt. Im Laufe des Nachmittags lassen Bewölkung und Niederschläge von Westen her nach. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 16 und 21 Grad, im Nordosten des Landes zwischen 12 und 16 Grad. In einem 1000 Meter werden 12 Grad erreicht.
Soweit Martina Schneibergová mit den Kurzmeldungen. Sie hören die deutschsprachigen Sendungen des Tschechischen Rundfunks und wir machen weiter mit dem Tagesecho. In Prag wurde am Mittwoch das neue Nationale Onkologiezentrum feierlich eröffnet. Die Einrichtung ist Teil des Universitätsklinikums Motol und Homolka. In dem modernen Komplex werden die Patienten sämtlichen Service an einem Ort vorfinden. Seine Errichtung kostete knapp 210 Millionen Euro.
Der Status eines nationalen Zentrums ermöglicht uns, seltene Tumore sowie weniger alltägliche und hochspezialisierte Fälle zu betreuen. Unser Anspruch ist es, sowohl die onkologische Grundversorgung als auch die absolute Spitzenmedizin abzudecken.
Soweit der leitende Arzt des neuen Nationalen Onkologiezentrums in Prag, David Völtl. In der Einrichtung haben bereits die Ambulanzen ihren Betrieb aufgenommen. Völtl erläutert deren Konzept.
Die Idee dahinter ist ein interdisziplinärer Ansatz, wobei die onkologische Klinik dominiert. Es entstehen hier jedoch auch Ambulanzen anderer Fachrichtungen. Vertreten sind die Chirurgie, Rehabilitation, Gefäßzugänge und im Grunde alles, was ein Patient mit einem bösartigen Tumor benötigt.
Für chirurgische Eingriffe stehen drei Operationssäle zur Verfügung. Völtl fügt hinzu.
Einer ist für Hauttumore vorgesehen, während die beiden anderen interdisziplinär genutzt werden. Das bedeutet, dass hier jeden Tag Eingriffe aus unterschiedlichen chirurgischen Fachbereichen stattfinden.
Teil des neuen Onkologiezentrums ist auch die Diagnostik. Bereits in Betrieb sind zwei Magnetresonanztomographen und zwei CT-Geräte. Der Chefarzt.
Sinn und Zweck dieses Zentrums ist es, die Versorgung unter einem Dach zu bündeln. So verliert sich der Krebspatient nicht im System, sondern findet einen schnellen Weg zur Diagnose, Behandlung, Informationen, unterstützenden Therapie und allem, was zu einer modernen Onkologie gehört. Großen Wert legen wir zudem auf die Prävention sowie auf Angebote, die in der aktuellen Onkologie mancherorts noch fehlen.
Eine onkologische Tagesklinik, drei Operationssäle, CT-Geräte sowie MRT-Geräte, 60 Betten. Nicht nur das steht den Patienten dort zur Verfügung. Stationsschwester Monika Burešová beschreibt.
Die einzelnen Zimmer sind komplett ausgestattet mit modernsten Betten, Technik und Infusionspumpen. Die Patienten genießen mehr Privatsphäre, da sie maximal zu zweit auf dem Zimmer liegen. Sie haben ein eigenes Bad mit Toilette und in den Zimmern ist im Grunde alles vorhanden, was sie brauchen.
In der Klinik arbeitet auch die Koordinatorin für onkologische Versorgung, Simona Jusová.
Ich bin hier zwar vorerst allein tätig, aber in Zukunft werden wir sicherlich mehr sein, da diese Koordinierung meiner Meinung nach für die Patienten wirklich sehr wichtig ist. So haben sie jemanden, an den sie sich wenden können. Ich versuche, ihnen den Weg zu erleichtern und für sie einen zeitnahen Untersuchungstermin zu vereinbaren, damit die Behandlung oder gegebenenfalls die Operation so schnell wie möglich beginnen kann.
Nach den Daten des Nationalen Onkologieregisters gab es in Tschechien im Jahr 2024 fast 70.000 neue Krebspatienten. Laut dem Vorsitzenden der Tschechischen Gesellschaft für Onkologie, Igor Kiš, werden die Fallzahlen auch in Zukunft weiter steigen.
Die Aufstockung der Kapazitäten wird helfen. Prag und der Kreis Mittelböhmen sind die bevölkerungsreichsten Regionen des Landes. Aufgrund der alten Bevölkerung ist gerade hier mit der größten Zunahme an Krebserkrankungen zu rechnen.
Dank des neuen Zentrums dürfte die Universitätsklinik Motol und Homolka künftig bis zu 40% mehr Krebspatienten versorgen können. Und nun ein Themenwechsel. Der Beruf des weichen Wärters ist ein Auslaufmodell. Auf der Zugstrecke zwischen Prag und Kladno etwa werden sie bald komplett von Computern abgelöst. Daniela Honigmann weiß mehr.
Da, wo Schienen sich teilen, kommt der Weichenwärter zum Einsatz. Vor allem an Bahnhöfen richtet er die Gleise so aus, dass ein Zug den vorgesehenen Weg findet. Das macht Otta schon seit rund 30 Jahren. Er sei ein analoger Mensch in einer digitalen Welt, sagt der Mann melancholisch. Darum sei dies für ihn immer noch ein goldenes Handwerk. Otta bedient den Weichenhebel am Bahnhof Prag-Veleslavin. Dafür nimmt er den Anfahrtsweg aus dem heimatlichen Olmütz auf sich. Das sind 250 Kilometer Entfernung. Und über die Bedeutung seiner Arbeit hat Otta keine Zweifel.
Ich sichere die Bahnstrecken ab. Indem ich die Signale einstelle, können die Züge passieren. Man könnte sagen, dass es wie bei einem dressierten Affen ist. Aber die Arbeit ist interessant. Nur leider ist es bald damit vorbei.
Derzeit beschäftigen die tschechischen Bahnen 973 Weichenwärter. Vor 4 Jahren waren es noch 1146. Mit der Modernisierung des Streckennetzes übernehmen die neuen Technologien immer mehr Aufgaben und eben auch die Weichenstellung. Die Maschinen seien jedoch kein perfekter Ersatz für die Menschen, findet Otta.
Wenn etwas ausfällt, können wir noch von Hand eingreifen, damit nichts passiert und die Züge weiterkommen. Wenn aber ein Computer streikt, dann bleibt er dunkel und nichts fährt mehr.
Dem Fahrdienstleiter in Veleslavin stehen immer 2 Weichenwärter zur Seite, jeweils einer an jeder offenen Seite des Bahnhofs. Daniel Menzel ist Lektor bei der Eisenbahnverwaltung und erläutert.
Der Dienstleiter gibt die Order zur Vorbereitung einer Zugfahrt aus. Er bestimmt, woher und wohin welcher Zug auf welches Gleis fährt und gibt dies an das Stellwerk durch. Auf dieser Grundlage können die Weichenwärter das Manöver regulieren und der Zug kann losfahren, entweder in Richtung Davidze oder Ruzinje.
Für diese Tätigkeit werden laut Menzel aber nach der anstehenden Modernisierung keine Menschen mehr nötig sein.
Einige der hiesigen Weichenwärter werden dann an anderen Bahnhöfen eingesetzt. Wir wollen nicht, dass ihnen gekündigt wird, denn jede Hand und jeder Erfahrungswert sind hilfreich. Und die jüngeren Mitarbeiter sind für Qualifikationskurse als Fahrdienstleiter vorgesehen.
Auf der gesamten Strecke zwischen dem Masaryk-Bahnhof in Prag und dem knapp 30 Kilometer entfernten Kladno sind heute 30 Weichenwärter im Einsatz. Derzeit wird neben dem bisherigen Gleis noch ein zweites angelegt und in naher Zukunft sollen hier voll elektrisierte Züge verkehren. Der Umbau sieht auch eine neue Zwischenstation am Václav-Havel-Flughafen vor. Der Pressesprecher der Eisenbahnverwaltung David Kabele schildert den aktuellen Stand.
Bereits abgeschlossen sind die Holzfällerarbeiten. Derzeit laufen die Baggereinsätze und die Anlegung von Zufahrtsstraßen. Zudem wurde schon damit begonnen, provisorische Bahnübergänge einzurichten und das künftige Gleisbett vorzubereiten. Alles läuft nach vorgegebenem Zeitplan.
Der Abschluss des Modernisierungsprojektes ist für das Jahr 2032 vorgesehen.
Soweit der Beitrag von Daniela Honigmann und soweit das Tagesecho. Sie hören weiter Radio Prag International, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. Im deutschsprachigen Programm geht es weiter. Ein slowakischer Archäologe aus Newcastle und ein tschechischer Chemiker aus Wien haben eine möglicherweise bahnbrechende Entdeckung gemacht. Demnach waren die Menschen im alten Ägypten noch vor der Zeit der Pharaonen technisch weiter vorangeschritten, als bisher angenommen wurde. Radio Prag International hat mit dem Autor der entsprechenden Studie, Martin Odler, über die neuen Erkenntnisse gesprochen. Mehr hören Sie im Beitrag von Telianza. Dieser wurde im März dieses Jahres erstmals ausgestrahlt.
Pyramiden, Hieroglyphen und Mumien. Das alte Ägypten fasziniert bis heute nicht nur Wissenschaftler, sondern auch eine breite Öffentlichkeit. Martin Odler hat dieses Feld zu seinem Beruf gemacht. Zunächst promovierte er an der Prager Karls-Universität in Ägyptologie und ist nun Postdoc an der Universität im englischen Newcastle. Bereits seit einigen Jahren arbeitet er mit dem tschechischen Chemiker Jiří Kmošek zusammen, der zurzeit am Institut für Naturwissenschaften und Technologie der Akademie der Bildenden Künste in Wien forscht. Gemeinsam stehen sie hinter einer Entdeckung, die bisherige Annahmen zur Metallverarbeitung und Werkzeugtechnik im alten Ägypten in Frage stellt. Und zwar haben sie einen rund 5300 Jahre alten Metalldrillbohrer nachweisen können. Der archäologische Fund stammt aus der prädynastischen Zeit, also lange bevor die ersten Pharaonen regierten. Im Interview für Radio Prag International schildert Martin Odler, wie es zu der Entdeckung gekommen ist.
Jiří Kmošek und ich erforschen gemeinsam altes Metall aus Ägypten und dem Sudan bzw. Nubien. Um von vorne zu beginnen, ich ging zusammen mit Professor Andrea Dolfini an die Universität von Newcastle, um dort meinen Postdoc zu machen. Dolfini hat eine spezielle Technik für die Analyse von Metallstücken entwickelt, die ich von ihm gelernt habe. Dabei werden diese Stücke unter unterschiedlichen Typen von Mikroskopen untersucht. Vor allem setze ich diese Methode für Werkzeuge aus dem alten Ägypten ein.
Den Drillbohrer fanden beide in den Sammlungen des Museums für Archäologie und Anthropologie der Universität von Cambridge. Der Metallgegenstand sei Teil einer größeren Untersuchung gewesen, schildert der Ägyptologe weiter.
I asked for about 40 to 50 objects.
Ich habe 40 bis 50 Objekte unter dem Mikroskop untersucht, habe Fotoaufnahmen angefertigt sowie Zeichnungen. Mein Kollege Jiří Kmošek brachte ein tragbares Gerät für eine Röntgenfluoreszenzanalyse mit, sodass sich die chemische Zusammensetzung der Objekte feststellen ließ. Und einer dieser Gegenstände erwies sich unerwarteterweise als prädynastischer Bohrer.
Drill of pre-dynastic dating.
Ein aufregender Fund, denn solch ein hochentwickeltes Werkzeug war bisher erst für die Zeit des Neuen Reichs im alten Ägypten belegt. Doch im 4. Jahrtausend vor Christus?
Für diese Zeit gibt es keine vollentwickelten schriftlichen Quellen. Die Hieroglyphen wurden erst langsam entwickelt und waren damals noch nicht etabliert. Daher muss man sich für diese Periode auf die Untersuchung von Materialien und Gegenständen verlassen. Und zwar bekannt, dass die alten Ägypter bereits Bohrer benutzt haben, denn es wurden Bohrspuren in Stein und Holz nachgewiesen. Aber dies ist das erste Mal, dass ein Metallobjekt aus der zweiten Phase der Nakada-Kultur in der prädynastischen Zeit als Bohrer identifiziert wurde. Und wir sind fast zu 100% überzeugt, dass es sich wirklich um ein Werkzeug handelt, das dazu genutzt wurde, um es in andere Materialien zu bohren.
Die Nakada-Kultur wird zur Kupfersteinzeit gerechnet. Ihre zweite Phase datiert man auf die Zeit zwischen 3500 bis 3200 vor unserer Zeitrechnung. Damals breitete sich diese Kultur von Oberägypten auch nach Unterägypten aus. Und die Lebensgrundlage war mittlerweile endgültig die Landwirtschaft. Doch wie Odler betont, könnte die Erkenntnis über den Bohrer aus Ägypten auch interessant sein für andere Regionen zu dieser Zeit. Ihre Forschungsergebnisse haben Odler und Kmoschek vor kurzem in der neuesten Ausgabe der internationalen Fachzeitschrift Ägypten und Levante veröffentlicht. Der untersuchte Gegenstand stammt aus einem Gräberfeld im oberägyptischen Badari. Unter dem Mikroskop fanden sie an dem Metallstück typische Zeichen von Drehbewegung, feine Rillen, abgeschliffene Kanten und eine leichte Krümmung an der Arbeitsseite. Aber auch ansonsten brachten die chemischen Analysen weitere interessante Ergebnisse zutage. Es handelt sich nämlich um eine ungewöhnliche Legierung aus Kupfer, Arsen, Nickel sowie Spuren von Blei und Silber. Martin Odler und Jerzy Kmoschek vermuten, dass diese Zusammensetzung bewusst gewählt wurde, um den Bohrer härter und widerstandsfähiger zu machen. Laut Odler müsste der Bohrer aber noch intensiver untersucht werden. Nur so lasse sich feststellen, woher die Materialien für den Bohrer kamen, meint der Ägyptologe. Dies gebe dann auch Auskunft über die Handelsbeziehungen der Nakada-Kultur, meint er.
Wir waren in diesem Fall auf eine nicht-invasive Untersuchung der Oberfläche beschränkt. Für ein tieferes Verständnis müssten wir auch eine Probe nehmen, was aber nicht erlaubt war. Unsere Daten über die chemische Zusammensetzung kommen nur von der Oberfläche. Für detailliertere Studien wären andere Techniken nötig. Aber nach der Veröffentlichung unseres Artikels in der Zeitschrift Ägypten und Levante könnte die Universität von Cambridge, die dazu die Möglichkeiten hat, weitere Untersuchungen genau an diesem Gegenstand durchführen.
Das Metallteil kam bereits vor rund 100 Jahren in das Museum von Cambridge. Es ist etwas über 6 cm lang und wiegt 1,5 Gramm. Damals hieß es lediglich, es handle sich um eine kleine Kupferahle, um die ein Lederriemen gewickelt ist. Deswegen vermuten die Forscher, dass es sich um einen Drillbohrer gehandelt haben muss. Anfangs habe es aber nur ein verschwommenes Foto gegeben, sagt Martin Odler. Und so sei zunächst nicht klar gewesen, um welchen Gegenstand es sich wirklich handelt.
But immediately when I saw this artifact in the collection,
als ich das Objekt dann erstmals selbst in Augenschein nehmen konnte, kam bei mir sofort der Verdacht auf, dass es sich um einen Bohrer handeln könnte. Ich habe eine Dokumentation angefertigt, um eine Identifizierung des Objekts zu fördern. Es war der interessanteste Gegenstand aus Cambridge, aber es gab auch noch andere. Zudem habe ich weitere Museen besucht. Mit meinem jetzigen Wissenshintergrund kann ich zur Interpretation von Objekten beitragen, die bereits seit langem bekannt sind, aber bisher nicht völlig verstanden werden können.
As something that was not previously known.
Odler und Kmoschek interessiert aber auch allgemeiner, auf welchem technologischen Niveau die Menschen in Ägypten vor mehr als 5000 Jahren waren.
This is something that we are currently working on.
Genau daran arbeiten wir gerade. Es scheint, dass die prädynastische Metallurgie weiterentwickelt war, als dies bisher angenommen wurde. Bald dürfte der Beitrag von uns beiden und weiteren Kollegen erscheinen, den wir 2024 bei einer Konferenz in Kairo präsentiert haben. In diesem hatten wir mehr Raum, unsere Forschungsergebnisse im Hinblick auf die prädynastische Metallurgie zu diskutieren. Der Bericht über den Bohrer ist nun schon früher erschienen, deswegen hat er ein solches Medienecho hervorgerufen. Aber es gibt noch mehr Daten und natürlich läuft auch die Diskussion unter den Experten weiter. Wir veröffentlichen unsere Ergebnisse und andere Wissenschaftler könnten sie uminterpretieren oder in Frage stellen. Mit der Zeit kommen wir so zu einem besseren Verständnis. Doch erst einmal brauchte es unsere Veröffentlichung, um überhaupt die Diskussion loszutreten.
So that this discussion, even can start.
Im Übrigen hat Martin Odler seit 2009 zunächst auch an unterschiedlichen Ausgrabungen teilgenommen. Die tschechische Ägyptologie realisiert diese vor allem in Abusir, 25 Kilometer südwestlich von Kairo. Zudem war der gebürtige Slowake aber auch im Sudan. In den früheren Forschungsvorhaben ging es zum Beispiel um Metallwerkzeuge aus Gizeh, also zur Zeit des Baus der Pyramiden.
Der Hauptpunkt, auf den wir dabei gestoßen sind, war die Nutzung von Arsenkupfer, das härter als reines Kupfer und deswegen effektiver für Werkzeuge ist. Die Diskussion dreht sich darum, ob diese Legierung gewollt oder zufällig war. Auf der Basis jenes Materials, das wir untersucht haben, scheint es gewollt gewesen zu sein, aber wir müssen noch weitere Ergebnisse veröffentlichen.
Noch sei aber immer noch nicht geklärt, wie die Pyramiden wirklich gebaut wurden, sagt Odler. Man könne das Vorgehen nur versuchen zu rekonstruieren. Und die Kenntnis der Werkzeuge helfe dabei, so der Experte. Aus dieser Zeit gibt es eben gut erhaltene Bohrersets. Und ihre Anwendung ist auch auf Grabszenen dargestellt. Nun scheint aber auch schon 2000 Jahre früher diese Technik bereits bekannt gewesen und angewandt worden zu sein.
Und sein Beitrag aus der Geschichte der Archäologie. Und das war's für heute, liebe Hörerinnen und Hörer. Aus dem Studio verabschiedet sich Markéta Kachlíková. Sie hörten Radio Prag International, die Sendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Auf Wiederhören!